This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain, cryptocurrency.
The tech scene is in what's in.
It's trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hype-Instituts, dem Hype-Podcast des Media Lab Bayerns. Johannes ist wieder dabei, Johannes Klingebiel, mein lieber Kollege. Johannes, was macht der Hype?
Wird langsam erwachsen.
Er wird langsam erwachsen.
Kann schon sprechen.
Okay, das ist, ich glaube, lass uns gerne, ich glaube, da können wir auch direkt zum Punkt kommen. Lass uns gerne, diese Frage und Antwort waren abgesprochen, denn sie führt uns direkt zu dem Thema, das wir heute haben. Ich will nicht sagen, es ist eine Sonderfolge, aber es ist schon ein bisschen außerhalb des Normalens, weil wir keinen bunten Blumenstrauß an Themen dabei haben. Vielleicht können wir am Schluss noch kurz brainstormen, ob da noch ein Thema aus den letzten Wochen gab, das uns besonders aufgefallen ist.
Ja.
Aber primär wollen wir über was anderes reden, nämlich über den neuen Report aus dem Media Lab, The State of Innovation, der natürlich wie alles andere, was im Media Lab passiert, eine Teamarbeit war, aber federführend von Johannes und von mir geschrieben, untersucht und aufbereitet wurde. Und genau, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Der Report ist bei media-lab.de auch zum Download kostenlos verfügbar. Ich verlinke ihn natürlich in den Shownotes. Und vielleicht sollten wir das auch direkt sagen, es gibt ja noch mehr Podcasts aus dem Media Lab, nicht nur das Hype-Institut. Und wir haben tatsächlich, also physisch von der Aufnahme her, kurz vorher auch mit unserer lieben Kollegin Sabrina gesprochen für den Podcast Innovation Minutes, den ich auch unten verlinken kann, der auch aus dem Media Lab kommt, wo wir ein bisschen stärker inhaltlich über den Report gesprochen haben. Also wer sich für noch einmal inhaltliche Aspekte des Reports interessiert, kann da reinhören. Wir haben uns gedacht, wir reden jetzt hier in unserem Podcast ein bisschen noch stärker über den Maschinenraum, oder?
Ja, genau.
Können wir vielleicht ganz kurz beschreiben, was der Report eigentlich ist, oder nur falls jetzt jemand komplett kalt in den Podcast startet?
Ja, sehr gerne. Also ich fange einfach von vorne an. Und zwar so im Grunde mehr oder weniger so ab dem ersten Drittel des letzten Jahres haben wir immer wieder mal drüber gesprochen. Einfach aus der Erfahrung heraus. Ich meine, wir im Media Lab sind natürlich sehr nah an diesen Themen dran. Der Innovation in Medienhäusern, das zu unterstützen. Wie passiert das eigentlich auch? Wie können wir das fördern? Wir aber auch festgestellt haben, es verändert sich so ein bisschen. So die Perspektive auf Innovation hat sich geändert, seitdem das Media Lab, ich glaube 2016 war das, ne?
2015
gestartet wurde. Wir haben nächstes Jahr haben wir unser 10-jähriges sozusagen.
Auf jeden Fall.
Da hat sich einfach einiges getan. Die Frage war halt nur, was hat sich getan? Und was hat sich eigentlich im Detail verändert? Und wie steht es eigentlich da draußen? Also wir haben natürlich immer so die Anekdoten, wenn wir mit Medienhäusern reden. Aber wir wollten das mal so ein bisschen strukturierter angehen.
Tatsächlich auch das Wort, oder? Ich glaube, ja. Was uns damals so ein bisschen auch getriggert hat, war so ein bisschen das Wort Innovation. Weil auf der einen Seite passieren diese Themen ja immer noch und wir arbeiten ja auch immer noch damit. Und das Thema Innovation ist natürlich immer noch da. Aber ich hatte zumindest auch irgendwie wieder rein anekdotisch das Gefühl, man hört das Wort nicht mehr so oft, oder? Also irgendwie, es wird nicht mehr so viel über Innovation gesprochen, obwohl natürlich weiterhin über innovative Themen und diesen Prozess und bla 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 und das ganze Thema gesprochen wird. Aber irgendwie wirkte das Wort Innovation fast so ein bisschen altbacken. Das war für mich zumindest so der Trigger, warum ich angefangen habe, so ein bisschen über die Entwicklung von Innovation als Metathema nachzudenken.
Ja, beziehungsweise halt auch so ein Gefühl, dass man das Thema ein bisschen leid ist an einigen Stellen. Genau, da eben so ein bisschen reinzugucken, da haben wir halt eben dann angefangen, erst eine Umfrage zu starten, dann aus der Umfrage nochmal ein paar tiefer gehende Interviews einfach zu führen, wo wir gesagt haben, da sind ein paar interessante Edge-Cases einfach da oder waren interessante Antworten da. Und das dann nochmal zu unterstützen mit Experteninterviews, das dann alles irgendwie aufbereitet auf 19 Seiten bekommen und gelayoutet. Ich habe immer noch Riesenrespekt davor, dass wir das geschafft haben, weil es ein ziemliches Brett war am Ende, fand ich.
Wobei das Layout, das haben ja nicht wir geschafft, das hast primär du geschafft, das kann man an dieser Stelle ruhig auch...
Total, aber muss man auch sagen, ne, wenn der Text steht, ist Layout easy.
Darauf nagel ich dich fest beim nächsten Mal.
50.000 Zeichen sind's aus knapp 6.000 Datenpunkten, die wir aus der Umfrage hatten. Glaube ich, 7 Detail-Interviews und Experteninterviews am Ende.
Ich glaube, es waren 7 Interviews, die wir dann quasi aus der Umfrage, also wir haben die Umfrage geführt. Einige von euch werden das vielleicht mitbekommen haben, die wurde auf unseren Kanälen geteilt, konnte man mitmachen. Dann haben wir, glaube ich, 7, irgendwie sowas um die 7 nochmal Interviews aus dieser Umfrage herausgeführt, also wo wir uns interessante Datenpunkte angeschaut haben und gedacht haben, da fragen wir nochmal nach. und dann dazu die 4 ExpertInnen-Interviews, die wir noch darüber hinaus geführt haben.
Genau, und was man auch gleich sagen kann, also wir haben natürlich auch geschaut, wir haben so ein Stimmungsbarometer drin, ne? Wie positiv guckt man eigentlich auf Innovation im eigenen Unternehmen? Und da haben wir tatsächlich gemerkt, dass die meisten eher so tendenziell positiv sind, das Ganze aber eher mittelmäßig ist, also da sehr neutral mit leichter positiven Tendenz ist, mit einem einzigen Ausreißer, und das war das Management, das sehr positiv auf Innovation guckt, beziehungsweise es wird positiver, je höher ich in der Hierarchie komme.
Vielleicht ganz kurz, wie gesagt, weil ich glaube, wir müssen gar nicht so tief inhaltlich einsteigen,
ja.
Vielleicht kurz zu sagen, genau, also grob kann man, glaube ich, das Ergebnis irgendwie zusammenfassen. Es ist wahnsinnig viel passiert in den, was eine Phrase, oder? Es passiert immer wahnsinnig viel, aber es ist wahnsinnig viel passiert, auch im Innovationsbereich. Viel Gutes kann man, glaube ich, sagen. Also man sieht irgendwie eine Weiterentwicklung, und unsere Chefin Lina Timm hat das dann im Vorwort gesagt, Innovation muss erwachsen werden. Also in vielen Medienhäusern ist es, glaube ich, auch schon passiert. Also irgendwie weg von Buzzwords, ob das jetzt technische Buzzwords sind oder ob das so Buzzwords sind wie Design Thinking, hin zu einem erwachseneren Umgang von Innovationen, der sich viel stärker in Prozessen ausdrückt. Das war jetzt die absolute Kurzfassung. Ihr könnt gerne den Report lesen oder bei Sabrina im Podcast reinhören. Aber was ich interessant fand, worüber wir, glaube ich, mal kurz reden könnten, ist, weil wir haben ja nicht gefragt, wie funktioniert Innovation bei euch, sondern wir haben ja bewusst gefragt, wie findet ihr Innovation oder was ist eure Sicht auf Innovation? Und die Idee kam ja von dir. Vielleicht kannst du das mal erklären, warum wir da so vorgegangen sind.
Ja, einfach deswegen, um halt genau dieses Thema so ein bisschen zu entschärfen. Weil Innovation ist so, ich rede über Innovation in einem Raum, aber jeder andere im Raum hat ein sehr anderes Bild davon, was damit eigentlich gemeint ist. Meine ich damit jetzt Technologie? Meine ich damit jetzt Ideen-Brainstormings? Meine ich damit jetzt irgendwelche windigen Luftschlösser, die mein Chef sich ausdenkt? So, das sind alles so Aspekte davon. Aber genau das macht es ja so schwierig, da ein Gefühl für zu kriegen. Deswegen haben wir gesagt, okay, cool. Und deswegen war das mein Vorschlag, dann lass einfach diese Subjektivität einfach ausnutzen und lass halt auch subjektive Einschätzungen geben. Und dann aber so in der Umfrage so ein bisschen weiterführend einfach tiefer graben. Wenn wir wissen, okay, wie ist so die Einstellung allgemein, dann bestimmte Aspekte abzufragen in der Hoffnung, dass wir so ein paar Korrelationen, würde ich jetzt einfach mal direkt sagen, rauskriegen.
Wir sind jetzt am Ende, glaube ich, zu einer Definition von Innovation gekommen, zumindest was es für uns bedeutet. Aber wir haben uns natürlich bei der Umfrage einfach auch erspart, das auf eine Definition festlegen zu müssen. Damit macht man sich nur Ärger.
Man konnte in Typeform auch keine Fußnoten einfügen, deswegen haben wir es auch nicht gemacht.
Genau, das war dann so die elegante Lösung, einfach diese Subjektivität auszunutzen. Ja, das hat, glaube ich, auch ziemlich gut funktioniert. Das, glaube ich, hat viele angesprochen. Wir hatten etwas über 100 Teilnehmende bei der Umfrage.
Ja.
Wo man auch, glaube ich, mal sagen muss, wo wir, glaube ich, auch nicht so mit gerechnet hatten. Also ich zumindest nicht. Wir hatten mal, glaube ich, ganz am Anfang mal so 100 als Ziel mal so ausgegeben. Aber das war eher so, okay, wenn so die klassische KPI, wenn man 20% weniger erreicht, ist es eigentlich schon ziemlich gut. Da schien es stellenweise doch auch ein gewisses Mitteilungsbedürfnis zu geben, war mein Eindruck.
Mitteilungs- ist Reflexionsbedürfnis, glaube ich. Also wir hatten ja auch die Option danach, melde dich hier an und dann kriegst du den Report auch direkt zugeschickt. Und da waren es gute, glaube ich, 70%, die ihre E-Mail dann auch noch da gelassen haben für uns. Also so, ich glaube, da ist ein großes Interesse einfach da gewesen, ja.
Ja, und einfach auch Interesse drüber zu reden, weil ich glaube, wie das oft so ist, ich meine, wir sind im weitesten Sinne in der Sozialwissenschaft, mathematische, eindeutige Antworten gibt's eh nicht in dem Bereich, aber ich glaube, gerade deshalb ist es irgendwie so wichtig, dass man drüber redet, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Ziel des Reports, einfach so ein bisschen, hey, wir haben mit Leuten geredet und Leute reden lassen und haben das mal so ein bisschen zusammengefasst, und das jetzt natürlich einfach als Baustein für weiteren Diskurs. Und aber ja, das schien es mir auch so, dass da viele gerne drüber reden wollten, und tatsächlich auch, was ich dann in den Einzelinterviews spannend fand und was ich hatte so ein bisschen erwartet, viele nutzen das so ein bisschen, um über zu lästern, entweder über die Chefs, die bei der Innovation nicht mitmachen, oder umgekehrt über die Mitarbeitenden, die irgendwie die Strategie nicht checken. Das war überhaupt nicht der Fall. Also es war wirklich irgendwie sehr konstruktiv, und wie du gesagt hast, ja, einfach so das Interesse war da, war viel Wissen da, aber gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Unsicherheit im Sinne von, ist das eigentlich richtig, was wir machen, und ist das eigentlich Innovation, weil so sehen wir das und so machen wir das und so funktioniert das für uns vielleicht auch ganz gut, aber ob das jetzt innovativ genug, was das überhaupt heißen soll, innovativ genug, ne? Aber ich glaube, das war so ein bisschen diese Befürchtung, vielleicht ist das, was wir machen, ja gar nicht innovativ genug, war so ein bisschen da, und daraus entstehend ein großes Redebedürfnis, was ziemlich cool war. Also auch die Personen, die wir rausgegriffen haben, mit denen wir dann noch gesprochen haben, das waren super nett und super konstruktive Gespräche.
Genau, also an der Stelle auch wirklich danke nochmal. Ich denke, was es einfach gut gezeigt hat, ist, und das ist ja auch so ein bisschen das Ergebnis des Reports ja auch gewesen, so es gibt keinen Idealprozess oder es gibt keine Idealmethode. So alles hat irgendwie seine Vor- und Nachteile und jedes Medienhaus ist so sein kleines Pflänzchen Dysfunktionalität. Und man kann sich da inspirieren lassen, aber man muss, glaube ich, immer so ne für sich selber eine gute Lösung finden. Es geht gar nicht anders. Und ich glaube, das ist halt einfach auch der Grundkonflikt, den wir da immer wieder auch sehen, auch jetzt in unserer Arbeit im Media Lab. Man wünscht sich den einen 10-Punkte-Schritt, den man machen kann. De facto gibt es den einfach nicht.
Wir haben gesagt, wir erzählen ein bisschen aus dem Maschinenraum, ein bisschen weiter, weil ganz interessant, in dem Podcast, den wir vorhin aufgenommen haben mit Sabrina, wie gesagt, Innovation Minutes, auch aus dem Hause Media Lab, hat Sabrina mir so ein bisschen vorgeworfen, KI-skeptisch zu sein, was ich gar nicht so unterschreiben kann. Das habe ich mich dann auch direkt verteidigt, das kann man sich dann im Podcast ja anhören. Aber vielleicht, um noch ein weiteres Beispiel zu geben, dass wir eigentlich überhaupt nicht KI-skeptisch sind in diesem konkreten Fall. Wir haben nämlich in der Umsetzung ziemlich gute Erfahrungen gemacht mit KI-Tools, die uns geholfen haben bei der Auswertung dieses Reports, oder? Das lag auf deinem Schreibtisch. Vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen erzählen. Ich weiß, es waren Transkriptionstools, es waren ChatGPT-Anwendungen, die uns quasi ermöglicht haben, auch an unseren Datenkorpus Fragen zu stellen, was super praktisch war. Und ich glaube, das Tool hieß Whisper, oder?
Ja, genau. Das ist so wirklich, also nur kurz, um den Witz noch zu machen. Wir sind nicht KI-kritisch. Unser bester Freund ist ein großes Sprachmodell. Na genau, wir haben tatsächlich so eine ganze Reihe an Tools auch ausprobiert und damit experimentiert. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil ich auch immer feststelle, ich würde bei vielen Leuten, die Reports schreiben, öfter mal auch verstehen, wie die das tun oder was die für verwenden. Wir haben Whisper für die Transkription verwendet. Whisper ist ein Open-Source-Sprachmodell von OpenAI und zwar halt ein Transkriptionsmodell eigentlich. Die große Variante ist knapp 3 GB groß. Es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe so kleiner Programme, mit denen man das eben offline auf dem Rechner laufen lassen kann. Und damit transkribiere ich so 30 Minuten auf einem MacBook Pro innerhalb von 5. Das läuft durch. Das ist nicht perfekt, muss man dazu sagen. Manche Abkürzungen hat es Probleme. Es kann aber tatsächlich gendern korrekt transkribieren, zum Horror der AfD vermute ich. That's the future. Sorry.
Not sorry.
Ja, ich erinnere mich zurück, als ich meine Bachelorarbeit mit so diesen ersten Modellen, ich habe damals die Google API angeknüpft und mir da Credits gekauft von meinem knappen Studentengeld, um vorzutranskribieren. Ich musste trotzdem sehr, 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 sehr viel korrigieren.
Voll, ich wollte es auch gerade sagen, ich wollte jetzt keine Namen nennen von Tools, aber ich erinnere mich da auch noch aus meiner aktiven Journalismuszeit, mit anderen Tools, die es ja schon länger gibt, zu transkribieren. Und die Fortschritte sind ja wirklich eklatant. Also auch sowas wie, was ich weiß, das ist immer ein Riesenproblem war so, man spricht mit einer Interviewpartnerin, einem Interviewpartner Deutsch und dann werden englische Begriffe eingeflochten.
Ja.
Was nie funktioniert hat, was inzwischen auch funktioniert. Also, wenn auch ein Interview, ich glaube bei Stefan Ottlitz war das irgendwie so der Fall, dass wenn man sich auf Deutsch unterhält und dann plötzlich über Conversion Rate spricht, versucht das Tool nicht Konversationsrate draus zu machen, sondern belässt es einfach bei dem Fachbegriff. Also die Entity Recognition ist einfach viel, viel besser geworden. Und also die Menge an Extraarbeit, die man noch reinstecken muss, ist einfach so viel geringer geworden als noch vor 3 Jahren.
Total. Also das Einzige, was wir noch machen mussten, war dann Sprecher auseinanderpflücken, weil es das tatsächlich nicht kann oder noch nicht kann. Aber das ist so eine Viertelstunde Arbeit, die ich da noch reinstecke. Und dann hat man tatsächlich ein sehr, sehr gut formatiertes und fast fehlerfreies, transkribiertes Interview. Crazy shit. Das funktioniert sehr gut. Die quantitativen Daten habe ich per Hand mit Excel gemacht damals. Da gibt es einfach keine gute Option, außer halt eine Excel-Formel nach der anderen zu schreiben.
Ist vielleicht ganz interessant. Ich habe nämlich tatsächlich, weil ich mit Excel nicht so gut klarkomme, ich habe es tatsächlich mal versucht, ob ChatGPT mir dabei helfen kann. Mal testweise Daten reingeworfen, anonymisiert natürlich, reingeworfen und halt gesagt, hey, hier ist die Tabelle, also man kann ja mit Dashes und so weiter, man kann ja eine Tabelle in ChatGPT reinwerfen und gesagt, okay, wert mir das mal aus oder versucht mir da mal eine Erkenntnis zu finden. Und das hat, wenn überhaupt, nur auf der ganz niedrigsten Ebene geklappt. Also wirklich so zwei Werte, die miteinander verglichen wurden, das hat nicht so gut funktioniert, aber die Transkription hat sehr, sehr gut funktioniert.
Genau, also ich glaube, das ist halt so die Schwäche von Sprachmodellen. Aber wo wir es halt dann wieder eingesetzt haben, war halt mit den transkribierten Interviews auf der einen Seite Zusammenfassungen in Stichpunkten schreiben, die so zu 90% direkt nutzbar waren. Ein paar Sachen musste man noch anpassen. Und natürlich ist es auch immer so, das, was das Modell dann produziert, muss nicht unbedingt das sein, was man für sehr wichtig hält oder tatsächlich am wichtigsten hält. Was aber sehr geholfen hat, um mal zu verstehen, okay, über welche Themen haben wir hier eigentlich geredet, um dann auch Zitate rauszuziehen oder Meinungen rauszuziehen und so ein bisschen Überblick zu bekommen. Plus, und das war das andere, wir haben ein anderes Tool noch ausprobiert. Wir haben mit Notably experimentiert. Notably ist ein UX-Research-Tool oder mal dafür gebaut worden. Und im Grunde die Grundfunktionalität ist da auch, ich werfe ein Interview rein, das können wir das transkribieren, oder ich werfe halt schon ein fertig transkribiertes Interview rein, was wir eben gemacht haben, kann dann Textstellen markieren, kann sagen, okay, das ist wichtig zum Thema Management-Methoden. Kann dann diese ganzen Textstellen clustern und mir aus diesen geclusterten Textstellen dann zum Beispiel erste Reports vorgenerieren lassen, die sich also die Zitate angucken und daraus per Sprachmodell versuchen, Ableitungen zu treffen, was auch so für sogar so Frühform ganz okay war, würde ich sagen. Also überraschend okay war. Ich hatte es einfach nur aus Spaß und der Freude ausprobiert, aber damit konnte man tatsächlich schon mal so ein bisschen loslegen.
Ich fand es dann auch mega praktisch. Klar, man muss den Korpus irgendwie pflegen, aber meine Art zu arbeiten, die doch irgendwie sehr, ich will nicht sagen unordentlich ist, aber doch ich irgendwie jemand bin, der dann sehr viele Sachen irgendwie im Kopf hat, aber vielleicht nicht mehr unbedingt weiß, wo er die jetzt her hat. Und wenn ich dann wusste, okay, wir hatten doch hier ein Gespräch, wo es um das Thema Churn ging, nur als Beispiel, welcher Kontext war das nochmal und wer hat das nochmal gesagt? Das war dann halt einfach extrem einfach auffindbar und sogar noch erweiterbar durch, okay, die anderen, die auch was zu Churn gesucht haben, also auch jetzt war es nicht einfach nur Steuerung F, das Wort Churn gesucht, sondern wirklich mit Mehrwert, was mir die Arbeit oder das Schreiben dann auch extrem erleichtert hat.
Eben, und ich glaube, da muss man einfach schon sagen, also das ist, wo die Tools tatsächlich einfach extrem hilfreich sind und extrem viel Zeit einfach sparen. Und gerne wieder, würde ich an der Stelle sagen.
Auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht mal ins Richtung, wir hatten sie eben schon ganz kurz angedeutet, ich persönlich bin auch großer Fan vom Layout. Wie gesagt, das hast hauptsächlich du gemacht. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Was waren da so deine Gedanken? Es sieht ja ein bisschen anders aus als andere Sachen, die wir im Media Lab schon veröffentlicht haben.
Ja, genau. Ohne da jetzt zu viel im Detail oder jetzt reinzugehen. Also die Idee war so ein bisschen so, nicht zu corporate wirken, gleichzeitig sich aber auch nicht zu viel davon zu entfernen. Deswegen die reduzierte Farbpalette zum Beispiel. Gleichzeitig aber so ein bisschen, weil wir auch so ein bisschen kritischer rangegangen sind, so ein gewisses Augenzwinkern mit rein zu haben. Also deswegen tauchen zum Beispiel Silhouetten mit einem T-Shirt mit The World's Most Innovative Boss auf, wenn es ums Management geht.
Würdest du das noch als Sticker geben auf unserem nächsten Media Lab Event, so als kleiner Anreiz?
Ich würde sagen, wir machen das als große Pappaufsteller, dass ich mich drin fotografieren kann.
Dass man so den Kopf dahinter halten kann und sich dann...
Ja, genau.
Kannst du das versprechen, dass es das gibt? Unser nächstes großes Event ist das Media Lab Innovation Festival im Juni.
Tag 1 für unseren neuen Marketing-Werkstudenten, würde ich sagen, ist, ich recherchiere doch mal Preise für Pappaufsteller. Oder halt so Parodien, so diesen Dell Insights, Intel Insights Sticker mit GPT-4 Insights Sticker, so ein bisschen, also ein bisschen so ein Augenzwinkern reinzugehen. Ansonsten, wir benutzen für alle Reports inzwischen so ein Gitter-Layout oder ein Grid-Layout, die wir dann die Sachen so ein bisschen einpassen. Aber halt da hier so ein bisschen mit dem Versuch, nicht zu ernst zu wirken, nicht zu agenturig vielleicht auch zu wirken oder Beratungsunternehmen zu wirken, sondern das mit so ein bisschen Augenzwinkern einfach auch das Thema zu betrachten.
Was glaube ich auch so ein bisschen, ich glaube, dass das vibet ja durchaus auch so ein bisschen mit dem Inhalt.
Ja,
weil es eben nicht, weil eine der Ergebnisse ja durchaus auch ist, dieses, so alles, was so dogmatisch ist, du hattest es eben auch schon mal gesagt, jedes Medienhaus ist irgendwie so sein eigenes Plänzchen. Alles, was so dogmatisch ist, hat sich eigentlich gezeigt im Report, hat gar nicht so viel Effekt. Also sich jetzt nur so dogmatisch Design Thinking zu benutzen, hat nicht den Effekt. Dogmatisch die ganze Innovation in ein Innovationsteam zu schieben, hat nicht so den Effekt. Also da auch diese ist eine, ich sag mal, ein gewisses Improvisieren, ein gewisses Hauen und Pappe und so. Das ist eigentlich das, was in der Innovation sogar Erfolg verspricht oder mehr Erfolg verspricht, als so ein, ich sag mal, ernstes Vorgehen, wenn man es so nennen will. Und ich glaube, das vibet ganz gut, wie der Report aussieht.
Du hast es besser zusammengefasst, als ich es könnte, aber ich glaube, das ist wirklich tatsächlich einfach der Punkt. Ne? Es gibt keine korrekte Art, Innovation zu machen. Entweder ich mache es oder ich mache es halt nicht. Und da gibt es Werkzeuge, die ich nutzen kann und strategische Maßnahmen, die mir sehr helfen können, aber auch das garantiert keinen Erfolg. Und ich denke, das ist auch einfach ein gut, also was du ja auch gerade meintest, ein sehr, sehr gutes Fazit, was man daraus einfach ziehen kann.
Wie geht's denn jetzt weiter? Also ich hätte ja gerne, oder ich fände es ja cool, wenn wir diesen Begriff Innovation, wie gesagt, der Startpunkt für den ganzen Report war ja tatsächlich so ein bisschen, was passiert eigentlich mit diesem Begriff und was passiert auf der Metaebene mit der Arbeit mit Innovation in den Medienhäusern. Und ich glaube schon, dass es vielleicht Zeit wäre, da mal einen neuen Begriff auszupacken. Und wir hatten dann lange gesprochen über einen Begriff sowas wie Zukunftsbereitschaft. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt am Ende in den Report so eingepackt haben. Aber ist das vielleicht tatsächlich auch der Zeitpunkt jetzt, ist Innovation als Begriff noch relevant? Wie findest du das?
Oh, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich sehr subjektive Meinungen auch dazu. Ich glaube, er funktioniert noch. Er funktioniert deswegen noch, weil er eben sich sehr gut mit Bedeutung füllen lassen kann. Also ich habe immer noch genügend Raum, da auch zu versuchen, wieder neue Bedeutungen reinzukippen, auch wenn ich dann natürlich gegen alle anderen Bedeutungen kämpfen muss. Ist genauso aus der gleichen Argumentation genauso berechtigt zu sagen, vielleicht brauchen wir einen neuen Begriff. Wäre ich auch voll fein damit. Schwierig. So, gute Frage.
Vielleicht kann man auch so noch sagen, also wir haben uns ja den Ist-Zustand angeguckt. Wir haben natürlich auch so ein bisschen gefragt, wie es eigentlich weitergehen soll. Und ein Ergebnis war ja, dass diese Methoden, Design Thinking hatten wir schon benannt, wurden ausprobiert, Aspekte davon werden weiterverwendet, aber dieser Dogmatismus ist so ein bisschen weg. Und auch Methoden, wie alles andere auch, durchlaufen ja, ich sag mal, in der Mangelung eines besseren Begriffs, so Hype-Cycles. Und Design Thinking hatte definitiv seinen Moment. Und jetzt bewegen wir uns, glaube ich, ist zumindest auch mein Eindruck, so stärker in diese Richtung Foresight-Methoden, Zukunftsforschungsmethoden. Das kommt gerade so langsam. Ich habe da sogar mal, da gab es einen Gartner Hype Cycle of Methods.
Ja.
Wo, also ich nicht hundertprozentig sicher, ob das ironisch gemeint war oder nicht. Es funktioniert auf jeden Fall auch ironisch ziemlich gut, wo auf jeden Fall gerade der Rising Star am Methodenhimmel, wenn es um den ganzen Komplex Innovation geht, ebenso diese Sachen Strategic Foresight, Strategic Design und sowas sind. Im weitesten Sinne halt Methoden aus der Zukunftsforschung. Wie gehen wir mit neuen Entwicklungen um? Wie können wir neue Entwicklungen beeinflussen? Sowas. Und das fand ich insofern schön. Also das sind Methoden, die mir gut gefallen und irgendwie eine Welt, die ich sinnvoll finde. Und es kam jetzt richtig aus, also dass die ersten Medienhäuser damit schon experimentiert haben. Und dass das tatsächlich auch ein Baustein sein könnte, der eben gut reinpasst in oder etwas sein könnte, was vielen Medienhäusern in der Strategie vielleicht noch ein bisschen fehlt. Also insofern da ein Ergebnis, über das ich mich persönlich auch einfach sehr gefreut habe, weil das ein Thema ist, das mich interessiert. Und ich mich freue, wenn das irgendwie in dem Bereich weiter vorangeht. Haben wir jetzt natürlich, vielleicht ist das ein Thema für einen weiteren Report, aber dass wir in diesem Report jetzt natürlich nicht mehr, das ist jetzt natürlich kein Handbuch, kein Methodenhandbuch, auch für diese Methoden nicht.
Also kleiner Teaser, es wird dieses Jahr vom Media Lab noch 1-2 Angebote wahrscheinlich geben, die sich mit einigen Aspekten des Reports nochmal im Detail beschäftigen werden. Eins davon wird definitiv das Innovation Festival sein, wo der Begriff Innovation weiterhin drinsteckt, den wir im Juni haben werden. Also da auch gleich mal die Einladung. Aber wir sind gerade so am Arbeiten, noch so 2-3 andere Themen dazu zu positionieren. Also gerne einfach mal Newsletter bei uns abonnieren oder immer wieder mal einen Blick auf die Webseite werfen, wenn man da auf dem Laufenden bleiben will.
Der Report ist verfügbar. Ich hatte schon gesagt, ich verlinke ihn. Wenn es euch interessiert, schaut ihn euch mal an, lest ihn euch durch. Meldet euch auch gerne bei uns mit Feedback. Das ist johannes@media-lab.de oder christian@media-lab.de. Das finden wir super interessant. Wie gesagt, das ist natürlich auch ein Gesprächsbaustein, eine Einladung zum Gespräch und würden uns total freuen, da mit euch weiter in den Diskurs einzutreten. Und dann wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir vielleicht noch kurz eine kleine Rückschau in den letzten Monat und uns kurz mal überlegen, ob wir noch ein anderes Innovationsthema haben.
Ja, voll gern. Wir finden garantiert noch ein paar Dinge.
Was ist dir so aufgefallen? Wir hatten letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, die Apple Vision Pro ist raus. Es gab ein paar sehr, sehr gute Reviews von The Verge zum Beispiel. Marcus Brownlee hat es auch reviewed. Und jetzt gab es die Meldung, dass jetzt bald die 2 Wochen Rückgabefrist der ersten Käufer ausläuft und die ersten anfangen, ihre Apple Vision Pro zurückzugeben. Wir haben die Memes gesehen von Leuten, die sie im Auto benutzen und auf E-Scootern im Straßenverkehr, was ich für eine fürchterliche Idee halte. Das war irgendwie ein Thema. Was gab es sonst noch?
Nein, KI ist weiterhin ein Thema. Gestern gab es den Artikel in Adweek, dass Google jetzt anscheinend Publishern Geld dafür zahlt, eine nicht näher definierte Werkzeugkiste an KI-Tools zu verwenden, um Artikel zu schreiben. Also die bezahlen tatsächlich Publisher dafür, dass sie KI-generierte Texte schreiben sollen. Weiterhin natürlich die ganzen Klagen. Ich glaube jetzt The Intercept hat inzwischen auch OpenAI verklagt, ich glaube zwei andere so. Also die Front bleibt weiterhin spannend. Weiß ist pleite und
stimmt
tot. Das ist auch noch so ein Thema.
Stimmt, das hatte Ryan Broderick hatte, glaube ich, irgendwie geschrieben, Digital Publishing is dead. Also gar nicht so sehr auf Weiß bezogen, sondern einfach so allgemein. Weiß ich nicht, ob ich das in diesem Pessimismus teile, aber ich sag mal, das ist ja auch ein Thema, das wir schon ein paar Mal hatten. Dieses, wenn du auf Social-Reichweite gesetzt hast als digitales Medium und nichts anderes, ist deine Zeit jetzt vorbei, muss man, glaube ich, leider so sagen.
Ja, und damit kommt halt auch, ne, dieses Thema, wenn du allein auf Anzeigen gesetzt hast, als dein einzelner Finanzierungsstandbein, dann, wenn du nicht in einer sehr guten Nische unterwegs bist, wird es ein bisschen tricky.
Ja, voll. Also lass uns noch mal kurz zu dem KI-Thema zurückgehen, weil ich habe es am Rande gelesen. Ich habe also ich glaube auch diesen Adweek-Artikel über diesen Google-Vorschlag gesehen und habe mich so ein bisschen gefragt. Also auf der einen Seite, ich glaube, die Summe, die sie auszahlen an diese Publisher, ist lächerlich.
Ja.
Ich glaube, es gibt irgendwie fünfstellige Beträge oder sowas. Also wirklich
mittlere beziehungsweise niedrige fünfstellige Beträge.
Auch wenn man sich mal über eine interessante Entwicklung, wenn man sich mal überlegt, was teilweise über die Google News Initiative an Verlage geflossen ist über ein paar Jahre, als Journalismus noch wichtig war oder zumindest die großen Google, Facebook und so weiter zumindest behauptet haben, dass Journalismus ihnen wichtig sei, da hat sich der Wind doch ziemlich deutlich gedreht.
Ja.
Und ich frage mich schon, was sollen diese Inhalte sein, die daraus entstehen sollen? Weil es sind ja also kleinere Medienhäuser, die dann Sprachmodelle benutzen, die mit Daten mutmaßlich von größeren Medienhäusern trainiert werden, wurden. Was genau sollen die damit produzieren, was sie bisher nicht produzieren können? Und wenn die Antwort, die ich mir vorstellen könnte, ist, sie sollen halt mehr produzieren, ist das wirklich das, was wir im Internet brauchen? Noch mehr Inhalte? Ich glaube, das habt ihr auch schon mal gesagt. Ich finde, wir haben genug Content.
Ja, ich glaube, wir können nur spekulieren. Ich denke, das wird sich zeigen. Also es kann alles sein, von Google sieht das ein bisschen als Test-Case für Tools, die später mal in Google Docs landen sollen. Zu, es ist tatsächlich eine PR-Maßnahme von Google oder der Versuch, Publisher so ein bisschen zu motivieren, nicht zu sehr gegen Google zu schießen oder eine gewisse Abhängigkeit vielleicht auch einfach zu kommen. Aber es ist schwer zu sagen. Und der Adweek-Artikel gibt auch nicht so viel her dazu, muss man fairerweise auch sagen. Gute Frage, ehrlicherweise. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, fürchte ich.
Ich habe noch einen weiteren Artikel gelesen, das jetzt nicht primär mit Medien zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Sam Altman möchte die Augen aller Menschen der Welt scannen.
Ah ja, das ist The Orb.
Ja, wo ich mich auch so, was ist das? Also ich meine, ich fürchte, ich kenne die Antwort, aber was ist das, dass alle Tech-Chefs irgendwann diese Bond-Schurkenzüge annehmen? Ich fürchte, die Antwort ist halt, dass wir ein Tech-System geschaffen haben, in dem es Leute, die keine Bond-Schurken-Tendenzen haben, einfach nicht nach oben schaffen.
Ja, ich meine, das System hat sich, glaube ich, selber geschaffen. Ich weiß gar nicht, ob wir da sagen können, wir. Das, aber ja, ohne philosophisch zu werden.
Wir im sehr weit gesellschaftlichen Sinne.
Total,
Warum möchte er das nochmal machen? Es geht irgendwie um digitale Identität, oder? Um die Sicherung von
digitaler Identität. Es geht um die Sicherung digitaler Identität. Dahinter steckt dann auch noch eine Kryptowährung. Also wenn ich das tue, dann kriege ich eine Kryptowährung.
Ich wollte gerade sagen, immerhin ist es keine Blockchain, aber dann habe ich ja...
Nein, sorry, ich muss dich hart enttäuschen. Sehr windiges Ding, ist, glaube ich, in mehreren Ländern wurde es jetzt inzwischen auch zumindest Klage gegen erhoben, wenn nicht gar verboten, da müsste ich jetzt nochmal gucken. Und ja, ich glaube, was ist der Punkt, ist halt einfach der, und ich glaube, Sam Altman kommt rüber als dieser sehr harmlose Nerd an vielen Stellen. Nach allem, was ich aber auch über ihn gelesen habe, ich glaube, der ist sehr knallharter Geschäftsmann an vielen Stellen einfach. Härter, als man sich das vorstellt. Der hat so ein bisschen so diesen Elon Musk-Vibe bekommen, so dieser coole Nerd, der coole Sci-Fi-Dinge macht. Was ja bei Elon Musk schon nie wirklich gestimmt hat oder nur eine sehr kurze Zeit lang gestimmt hat, was aber auch bei Sam Altman nicht wirklich stimmt, sondern es ist halt nur eine Fantasie, die Leute von ihm halt einfach aufbauen. Und ja, und kaum guckt man mal nicht hin, läuft Sam Altman über die Welt und will die gesamten Augen der Menschheit scannen für ein Krypto-Projekt. Und ja.
Schön auch, dass uns das Thema auch weiterhin begleitet, auch 2024.
Ja. Ja.
Ja, ich würde sagen, nächsten Monat sehen wir uns wieder mit dann wieder ohne Report und mit mehr konkreten Hype-Themen, die uns bis dahin auffallen. Bisschen die Befürchtung, dass KI immer noch dabei sein wird. Aber vielleicht kommt ja noch was dazu.
Wir können ja anfangen zu wetten, wann es aufhört, uns zu begleiten.
Ja gut, ich meine, das ist, können wir nicht machen, weil das, wir haben es ja selber in der Hand. Wir müssten ja nicht drüber reden.
Fair. Fair.
Aber wir können mal intern mal Wetten abschließen, wann das erste Mal eine Folge ist, wo wir guten Gewissens nicht über KI reden können.
Wir haben einen Monat Zeit, um drüber nachzudenken.
Ja, genau, das machen wir. Erstmal vielen Dank an dich, Johannes, und vielen Dank an euch, dass ihr wieder dabei wart beim Hype-Institut aus dem Media Lab Bayern. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Und bis dahin, schaut mal in die Shownotes, schaut, ob der Report was für euch ist. Und ansonsten sehen wir uns im Internet. Macht's gut.
Bis dann.